The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 25. April.
Wie auch ja schon bekannt ist, werden wir die Prognose noch einmal absenken müssen, und zwar um 0,3% für das Jahr 2025 auf 0,0. Das heißt also eine Stagnation, sagen wir voraus, für dieses Jahr, für das Jahr 2026.
Die letzte Nachricht des Robert Habeck im Amt ist eine schlechte. Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Nullkurs, zumindest für dieses Jahr. Es ist damit das dritte Jahr Stagnation in Folge. Ein bitterer Rekord. Auch für das nächste Jahr wird die bisherige Prognose einkassiert.
Für das Jahr 2026 senken wir die Prognose von 1,1% auf 1% ab.
Der noch amtierende Wirtschaftsminister weiß Gott sei Dank auch schon, wer schuld ist. Es ist auf keinen Fall Robert Habeck.
Das hat vor allem einen Grund, nämlich die Handelspolitik von Donald Trump und die Auswirkungen der Handelspolitik auf Deutschland.
Jetzt ist der Zollzickzack von Donald Trump natürlich alles andere als beruhigend für die Welt und die Wirtschaft. Wir sprechen gleich noch drüber. Und natürlich leidet die Exportnation Deutschland unter hohen Zöllen, die das Weiße Haus beschließt. Gemessen an der Summe der Exporte und Importe waren die USA zuletzt der wichtigste Handelspartner der deutschen Wirtschaft. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Über 250 Milliarden Euro beträgt der Umsatz des Außenhandels. Aber trotz all der wirklich schwierigen Krisen, die es in seiner Ägide als Minister gab, allen voran der Russlandkrieg in der Ukraine, ein bisschen Selbstkritik von Robert Habeck hätte man trotzdem gerne gehört. So wurde Habeck von Kritikern immer wieder vorgehalten, zu interventionistisch Politik zu machen, dass er zu kleinteilig agiert, dass er sich zu viele Patzer erlaubt hat, dass er zu wenig Sicherheitsgefühl in der Wirtschaft und bei den Verbrauchern erzeugt hat. Dass ausgerechnet dann, als kein Gas mehr durch die Nord Stream Pipeline kam, Deutschland aus der Atomkraft ausstieg, das haben viele nicht verstanden. Dass die E-Auto-Prämie von heute auf morgen überraschend gestrichen wurde, war keine Hilfe für die Autoindustrie und die E-Mobilität. Und mit dem verunglückten Heizgesetz brachte er viele Verbraucher gegen sich auf und die Wärmepumpenindustrie mit dazu. Diesen Fehler hat er vor rund einem Jahr wenigstens vorsichtig eingestanden.
Beim Gebäudebereich, das werden viele von Ihnen noch in Erinnerung haben, sind wir, das würde ich auch von mir sagen, so weit gegangen, wie man gehen konnte, ohne einen Komplettabsturz des Klimaschutzes zu riskieren. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen.
Donald Trump ist also nicht an allem schuld. In der nächsten Bundesregierung geht das Wirtschaftsministerium an die Union. Dass ausgerechnet unter Kanzler Merz das Wachstum mit Schulden finanziert werden soll, so wie Habeck selbst das machen wollte, aber nicht durfte in der Ampel, das musste er gestern natürlich auch noch mal spöttisch erwähnen.
Das ist, ich muss es mit dem Wort der ja bald ehemaligen Opposition sagen, schuldenfinanziertes Wachstum. Das, was Sie nie wollten, kriegen Sie jetzt. Und es ist gut, dass jetzt endlich investiert wird und dass die Kredite dafür bereitgestellt werden. Aber es sind Kredite.
Ob damit das Wachstum wieder in Schwung kommt, wird sich zeigen. Falls nein, wird die Regierung wieder einen Schuldigen suchen. Vielleicht ist es nochmal Donald Trump oder eben Robert Habeck. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin Dr. Laura von Daniels spreche ich über Donald Trump und seinen Zickzack-Kurs.
Also was substanziell anders ist diesmal in dieser zweiten Trump-Präsidentschaft, ist sicherlich, dass er sich selbst umgeben hat mit Beratern, die genauso ticken wie er. Also so wie er es sich wünscht.
Anne Schwedt an der Wall Street hat neue Zahlen aus dem Silicon Valley. Wir hören einen Mann, der gerne FDP-Chef werden würde. Eine lebende Legende wird 85 Jahre alt und das schwedische Fernsehen entschleunigt radikal sein Programm. Donald Trump möchte sein Wahlkampfversprechen einlösen und das Ende des Krieges in der Ukraine aushandeln. In den ersten 24 Stunden seiner Amtszeit als 47. Präsident der USA gelang es ihm nicht. Doch gestern kündigte er im Oval Office neue Versuche an. Ein neuer Deal liegt auf dem Tisch. Putin sei dabei. Doch Zelensky lehnt ab.
You know, we're not losing our soldiers, but we're losing soldiers, a lot of people. And if I can solve it because of a certain ability, that would be great. And if it doesn't happen, I will say that I think Russia is ready. And a lot of people said Russia wanted to go for the whole thing. And I think we have a deal with Russia. We have to get a deal with Zelensky, and I hope that Zelensky.
Ob Trump die Wende herbeiführen kann und als erfolgreicher Vermittler aus den Verhandlungen hervorgeht, bleibt ungewiss und eher unwahrscheinlich. Dasselbe gilt für seine Zollpolitik. Ob er den Welthandel mit großen Zöllen kontrollieren kann, so wie er sich das vorstellt, auch eher unwahrscheinlich. Seine Konstante scheint das ständige Hin und Her zu sein. Aber was bedeutet das für uns hier in Europa? Darüber habe ich mit Dr. Laura von Daniels gesprochen. Sie ist Expertin in Sachen USA, sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und hat unter anderem die Harvard University besucht. Heute leitet sie die Forschungsgruppe USA bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben sie am Abend ins Studio eingeladen. Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Guten Tag, Dr. Laura von Daniels.
Hallo.
Frau von Daniels, Donald Trump kommt morgen das erste Mal nach Europa in seiner zweiten Amtszeit. Und er hat natürlich für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Tagen. Er hat behauptet, einen Deal mit Wladimir Putin ausgehandelt zu haben. Und der beinhaltet allerdings Bedingungen, denen die Ukraine nicht zustimmen kann, wie die Annexion der Krim und das Versprechen, dass das Land nie der NATO beitreten wird. Und Präsident Zelensky aus der Ukraine lehnt ab. Was bedeutet es für Donald Trump, wenn er wirklich nicht in der Lage sein sollte, diesen Krieg in der Ukraine schnell zu beenden, wie er anfangs gesagt hat, dass er den Krieg innerhalb eines Tages beenden würde?
Mhm. Ja, ganz offensichtlich ist ihm das ja bisher nicht gelungen, auch nicht in kurzer Zeit, nicht in einigen Wochen, dieses große, schwerwiegende außenpolitische und sicherheitspolitische Thema annähernd in den Griff zu bekommen. Was man jetzt hört aus dem Weißen Haus, ist im Grunde genommen ein Vogel-friss-oder-stirb-Angebot an die Ukraine, das der ukrainische Präsident Zelensky abgelehnt hat. Man muss allerdings auch sehen, dass natürlich jemanden wie Zelensky die Koalitionäre, die Partner verloren gehen könnten, bei so maximalen Druck von US-Seite entweder das so zu akzeptieren, das Angebot, oder gar keine Unterstützung mehr zu bekommen, stellt sich die Frage, wer soll ihn dann, wer soll die Ukraine dann unterstützen? Die Europäer haben das zwar angedeutet und sich engagiert politisch, aber ob das auch sicherheitspolitisch, militärisch unterfüttert wird, das muss für Zelensky natürlich auch ein Fragezeichen sein bisher.
Und wenn die USA sich tatsächlich aus diesem Friedensprozess herausziehen würden, dann stellt sich für mich auch die Frage, ist das nur eine Druckkampagne, um Zelensky dazu zu zwingen, zuzustimmen? Oder ist das nur eine Art Vorwand dafür, dass die USA ihre Unterstützung entziehen wollen?
Naja, offensichtlich ist ja Trump bisher bereit gewesen, sehr, sehr weit auf russische Forderungen einzugehen. Und er scheint sich damit abgefunden zu haben oder zufrieden zu sein, in so vielen Punkten eigentlich der Position Putins näher zu sein als der Zelenskys. Immer wieder von der Ukraine Zugeständnisse zu fordern, auch wenn man sagt, dass beide Seiten irgendwie was hergeben müssten, dann ist es doch im Wesentlichen die Ukraine, die da leidet. Und das kann natürlich für Trump die Wirkung haben, dass er eben diesen schnellen Friedensdeal nicht bekommt und dass es eine unübersichtliche Situation bleibt. Aber es kann keinen Zweifel daran geben, dass er diese Situation vor sich sieht und das Risiko bereit ist, einzugehen.
Und Trump bleibt hier unberechenbar. Keiner kann wirklich absehen, wie die Sache dann ausgeht. Und unberechenbar bleibt er nicht nur in Sachen Ukraine-Krieg, sondern auch in seiner Zollpolitik. Er verunsichert große Teile der Welt damit, die Märkte, Wirtschaften weltweit. Jetzt sollen die 145-prozentigen Zölle auf chinesische Waren doch drastisch gesenkt werden. Knickt er hier ein oder wie ist dieser Schritt zu deuten?
Ja, also einmal stellt man ja auch fest, dass Trump eine Vielzahl von Konflikten gleichzeitig bereit ist einzugehen. Das ist ja irgendwie auch aus strategischer Sicht wirklich zweifelhaft. Man fragt sich natürlich, welches Ziel soll das haben? Und das betrifft sowohl diese sicherheitspolitischen Fragen. Eigentlich müsste es ja im US-Interesse sein, da weiter an der Seite der europäischen Partner zu stehen, als auch die ökonomischen Fragen. Auch da stellt sich natürlich irgendwie die strategische Frage, wenn man eigentlich China als Hauptrivalen, als Wettbewerber identifiziert hat, und das haben US-Regierungen in den letzten Jahrzehnten getan, dann müsste man doch Koalitionen bilden mit all den anderen Ländern, die ja schon enge Handelspartner sind, zum Teil militärische Verbündete. Und ganz das Gegenteil ist der Fall. Die Zölle auf China sind höher, ja. Aber die anderen Länder kommen immer noch ziemlich schlecht weg. Wir haben ja weiterhin die 10% Zölle auf alle Einfuhren. Wir haben Zölle auf Aluminium und Stahl, Automobile und Autoteile. Und weitere Zölle sind auch noch angedroht.
Aber was ich mich dabei frage, das Thema Zölle ist für Donald Trump nicht neu. Also wir haben alle gelesen und gehört, seit den 80ern spricht er davon, dass er Zölle einsetzen würde, weil er der Meinung ist, dass es das erzielt, was er gerne hätte. In seiner ersten Amtszeit war das nicht so ausgeprägt, aber jetzt ist das Thema mit voller Wucht da. Was ist da passiert? Warum erleben wir das jetzt?
Also ich glaube, der Unterschied ist hier ganz klar. In der ersten Amtszeit haben wir auch eine Menge erlebt, aber es war gezielter, vor allen Dingen gegen China und dann in einzelnen Bereichen der US-Wirtschaft. Auch damals haben Stahl- und Aluminiumzölle ja eine große Rolle gespielt. Und auch im Automobilbereich waren die bereits angekündigt, diese Zölle. Was wir jetzt haben, ist einen US-Präsidenten, der das alles gleichzeitig macht und in kürzester Zeit eine Vielzahl von Zöllen einführt. Sowohl die sektoralen auf bestimmte Bereiche der Wirtschaft, als auch die globalen Zölle gegen alle Länder. Und da eben als Eröffnung von Verhandlungen, wie er es nennt, erstmal hohe Zölle hochzieht gegenüber 185 Ländern und dann sagt, er wolle irgendwie in den 90 Tagen Pause von den extrem hohen Zöllen, die er jetzt beschlossen hat, wolle er mit 90 Ländern mal schnell Verhandlungen über Abkommen eingehen und am besten Abkommen abschließen.
Kommt das alles von Trump oder sind es seine Berater an seiner Seite, die ihn dazu raten, dass er weitermachen soll mit dieser Zollpolitik?
Also was substanziell anders ist diesmal in dieser zweiten Trump-Präsidentschaft, ist sicherlich, dass er sich selbst umgeben hat mit Beratern, die genauso ticken wie er, also so wie er es sich wünscht. Und da hat man eben jemanden wie Peter Navarro, ein absolut loyaler Trump-Anhänger, der im Weißen Haus sitzt und solche Ideen wie die Reziproka-Zölle, wie er es nennt, schon im vergangenen Jahr auch in einem Artikel für die Heritage Foundation aufgeschrieben hatte. Ja, es sollte niemanden überrascht haben, dass es diese Konzepte gibt. Und es gibt offensichtlich wenig Leute, die Trump davon, von diesen extremen Forderungen nochmal bereit sind, ihn davon zurückzuholen. Teilweise hat das allerdings der Finanzminister Bessent getan. Er hat ja manchmal fast schon widersprochen den Äußerungen Trumps, könnte man sagen.
Mhm. Wie steht es wirtschaftlich in Amerika gerade? Also Donald Trump hat gesagt, er hätte die Wirtschaft in einem katastrophalen Zustand übernommen von Joe Biden. Ist das tatsächlich der Fall gewesen? Und wo stehen wir gerade?
Ja, lustig. Also bei Autohandeln spricht man immer in Deutschland von Scheckbuch gepflegt. Also im besonders guten Zustand hat eigentlich Joe Biden diese Wirtschaft an seinen Nachfolger übergeben. Zumindest wenn man die Makrodaten anschaut. Wachstum war stabil. Die Inflation war von den extremen Werten durch die Pandemie wieder runter auf unter 4%, gesunken unter 3%, die Kerninflation. Die Arbeitslosigkeit war stabil, niedrig, ja. Und das hat sich in den letzten Wochen eben schon gravierend geändert. Es gibt ja dieses Michigan University Survey zu den Konsumenteneinstellungen. Das hat sich stark eingetrübt. Die Leute halten Ausgaben zurück und die Unternehmen halten Investitionen zurück. Und das hat maßgeblich mit diesen Bewegungen an den Finanzmärkten zu tun. Die Refinanzierung für Unternehmen wird dadurch teurer oder zumindest unsicherer. Mhm. Das heißt, ohne Not und ohne äußeren Einfluss hat der US-Präsident seine eigene Volkswirtschaft in diese immer schlechter werdende Situation gebracht.
Bleibt dann nur die Frage, ob er es erkennt und ob er dann Schritte einleitet, um dem entgegenzuwirken. Was denken Sie? Ist er da einsichtig?
Ja, er scheint ja selbst zu schwanken. Auch Beobachter drüben sagen ja, er weiß manchmal selbst nicht, wohin er damit eigentlich will, mit dieser Taktik. Und ja, er hat reagiert auf Finanzmarktbewegungen, das schon. Das ging ihm wohl offensichtlich auch zu weit. Das Risiko hat er gesehen. Auf der anderen Seite hat er auch zwischendurch gesagt, das sei eine Transitionsphase, eine Phase des Übergangs. Er träumt ja davon, Industrie in die USA zurückzuholen, dort wieder anzusiedeln, Automobilindustrie, natürlich auch Stahl, solche quasi klassischen Industriezweige wieder zu stärken. Und dazu seien die Zölle auch notwendig, wie er immer wieder betont. Ja, also das lässt eher darauf schließen, dass er sie doch dauerhaft haben will und auch hohe Zölle durchaus weiter fortsetzen möchte. An anderen Stellen macht er dann Ausnahmen, haben wir gesehen, zum Beispiel auch bei den China-Zöllen, wenn es um Laptops Klar. oder Handys geht, ja, mhm. da ist schon auch der Druck von den Konsumenten natürlich stark, von den Unternehmen auch, weil es so offensichtlich war, das ist eine negative Botschaft, ja, also das merken die Leute sofort.
Wie ist Ihre Stimmung als Person, die sich schon lange, lange mit Amerika beschäftigt und viel Zeit dort verbracht hat? Wie schauen Sie auf diese Zeit jetzt in meinem Heimatland? Mit welchem Gefühl?
Mit dem Gefühl, dass man auf jeden Fall wach bleiben muss, dass man sich sehr stark konzentrieren muss darauf, welche Entwicklungen in den USA zu vernehmen sind. In vielen Bereichen, nicht allein in dieser Frage der Zölle, sondern auch gerade da, wo es um die Institutionen geht, wo es um demokratische Institutionen geht, wo es um Pressefreiheit geht, die Forschungsfreiheit der Universitäten. Und da den Fokus nicht zu verlieren, das ist ja unsere Aufgabe hier, uns damit zu beschäftigen, welche Auswirkungen hat das auf Europa.
Und deshalb sind Transatlantika und transatlantische Gespräche umso wichtiger in der heutigen Zeit. Sie fahren die Tage auch nochmal in die USA. Ich bin gespannt, welche Gespräche Sie dort führen werden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Der frühe Vogel fängt den Wurm und die Early Bird Tickets für die MyWay. Das ist der Strategiegipfel der Familienunternehmen am 24. und 25. September im Berliner Westhafen. Das Motto in diesem Jahr lautet Doing Business in a World in Disorder. Es treten starke Speaker auf, Dr. Simone Bage-Tra, Aufsichtsratschefin bei Henkel, Sung-Joo Kim aus Südkorea, die die globale Modemarke MCM betreibt, Alexandre de Rothschild, Chef der Bank Rothschild & Co. und viele mehr. Sie können Masterclasses besuchen, es gibt Live-Musik, es wird der MyWay Award verliehen und Sie können sich übrigens auch noch mit Ihrem Unternehmen bewerben. Es wird inspirierend, lehrreich, visionär und unterhaltsam. Alle Infos und Ihre Early Bird Tickets finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. See you there!
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da sortiert sich abseits von Regierungsbildung und Diskussionen um schwarz-rote Ministerposten die FDP neu. Mitte Mai wählen die Liberalen einen neuen Parteichef oder eine neue Chefin. Er oder sie soll die Partei wieder zurückführen in den Bundestag. Neben dem Ex-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, überlegt auch Thomas Kemmerich, ins Rennen zu gehen. FDP-Politiker in seiner Wahlheimat Thüringen, Unternehmer. Vor 5 Jahren wurde er überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt mit Stimmen von FDP, CDU und AfD. Ein Tabubruch und Auslöser einer Regierungskrise, sodass er vom Amt wieder zurücktrat. Mit meinem Kollegen Christian Schlesiger hat er laut über eine Kandidatur nachgedacht. Thomas Kemmerich.
Also erstmal ist die FDP die Partei des Wettbewerbs. Also ist auch per se nicht schlecht zu sagen, die Delegierten können am Ende auswählen zwischen verschiedenen Kandidaten. Es sollte eine gewisse Chance sein, nicht der Lächerlichkeit preisgegeben sein und natürlich brauche ich auch Zuspruch. Und hätte auch die Zeit und das Herz, das liberale Herz schlägt dafür.
Ja, Christian Dürr ist ja eigentlich das Gesicht der Ampel und nicht das Gesicht der Unternehmer.
Natürlich ist er mit zum Gesicht der Ampel geworden, weil er sie auch im Sinne seiner Funktion hat verteidigen müssen. Und das ist natürlich ein Kritikpunkt. Wir sind auf der anderen Seite auch die Partei der zweiten Chance. Man muss sehen, wie er sich aufstellt. Das ist ja die Diskussion, die wir führen. Kann er glaubwürdig dafür eintreten, dass die FDP sich auf die Tradition besinnt, auf der anderen Seite eben fit für einen Neustart ist, dieses Land eben wieder aufzurichten an den Punkten, die wir alle als Defizit sehen.
Okay, also noch einmal die Frage, wann würden Sie Ihren Hut in den Ring schmeißen?
Wenige Tage vor dem Parteitag. Der ist ja Mitte Mai. Wir haben noch Gremiensitzungen. Das Personaltableau wird sicherlich klarer werden in den nächsten Tagen. Und dann werde ich das am Ende entscheiden.
Was ist denn eigentlich Ihre Erklärung, warum die FDP so derartig abgestürzt ist?
Wir haben, ich glaube, die Leute einfach enttäuscht. Die Leute haben uns gewählt 2021 mit zwei klaren Erwartungshaltungen. Einmal die Freiheit wiederherzustellen nach der Corona-Zeit. Das haben wir sehr schnell enttäuscht. Und dann kamen halt diese anderen Entscheidungen. Atomausstieg, Heizungsgesetz, haben wir gesagt, gibt es nicht mit uns. Am Ende gab es das. Den 60 Milliarden Fonds, da hätte man eigentlich den Vertrag neu verhandeln müssen. Den Koalitionsvertrag hat ja Christian Lindner später eingeräumt. Und Frau Lang hat es ja auch bestätigt. Kriegsausbruch. Da hätte man sagen können, Juristen sagen Wegfall der Geschäftsgrundlage. Und da haben die Leute immer nicht gesagt, was Schlimmste zu verhindern ist kein Konzept. Und man hat die FDP nicht mehr erkannt. Und ich sag mal, das größte Problem war dann am 31. Januar bei der Abstimmung über das sogenannte Zustromungsbegrenzungsgesetz, wo ja ein Viertel der Fraktion nicht das Thema mit abgeräumt hat, was die Leute bewegt, nämlich wie kriege ich rechtsstaatliche Ordnung in dieses Migrationschaos wieder hinein. Die Leute sagen, wir sind als Gesellschaft, als Staat überfordert mit der Migration, wir müssen Grenzschutz herstellen, es darf keine illegale Migration geben, illegal Parken wird bestraft, illegal Straßenbahnfahren wird bestraft, illegal Einreisen, da kriegst du noch Unterstützung vom Staat. Hm. Da sagen die Leute, das geht so nicht. Hm. Und die Melange hat dazu geführt, das Vertrauen war weg und die Quittung waren 4,3%.
Sie haben gerade gesagt, etwas verhindern ist kein Konzept. Aber ist das nicht vielleicht sogar auch ein Problem der FDP gewesen, dass sie in der Bevölkerung auch als Partei, als Dagegenpartei wahrgenommen wurde? Gegen das Heizungsgesetz, gegen ja eine Reform der Schuldenbremse, gegen die Autoemissionsziele. Hatte die FDP eigentlich überhaupt noch ein Dafür-Thema?
Man hätte das umdrehen müssen. Wir hätten die Partei werden können und müssen sie wieder werden der Gestaltung, nämlich der Gestaltung Unternehmer, also Freiheit versus Staatsübergrifflichkeiten. Der Staat muss zurückgedrängt werden, wo er sich zurzeit in unsere Privatsphäre einmischt. Wir hätten gestalten können, dass er da zurückgeht und stärker wird, wo er wichtig ist. Sicherheit, Bildung, Infrastruktur. Wir hätten gestalten können, dass wir wieder zukunftsfähige Haushalte haben, indem wir unsinnige, konsumtive Ausgaben einfach, ja, killen. Wir konnten darstellen, wir hatten vor 20 Jahren gab es null Bildungsausgaben im Bundeshaushalt, weil das Ländersache ist. Jetzt haben wir Milliarden an Ausgaben, aber nichts ist besser geworden im Bildungssystem. Also da kann man auch gestalten, Digitalisierung gestalten, den Staatsaufbau, Staatsapparat zu entschlanken. Einen modernen Staat zu gestalten ist auch eine Riesenaufgabe, indem man sagt, vieles, was wir beide spüren, was längst digital passieren kann, Pass beantragen, Auto zulassen, wird ja alles noch gemacht wie in der Steinzeit.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Zahlen aus dem Silicon Valley. Anne Schwedt an der Wall Street weiß wie immer mehr dazu. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, es gibt neue Zahlen von Alphabet und die fielen erstaunlich gut aus. Der Umsatz ist um rund 12% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Mehr als die 10%, die Analysten erwartet hatten. Das Werbegeschäft läuft weiter auch sehr gut mit einem Plus von etwa 8,5%. YouTube-Werbung ist zwar leicht zurückgegangen, aber insgesamt bleibt die Werbesparte echt stark. Die Cloud-Sparte wächst sogar richtig schnell um fast 30% und wird dabei auch immer profitabler. Ein großer Fokus liegt auf künstlicher Intelligenz. Alphabet hat viele neue Nutzer für seine AI-Tools gewonnen und investiert deutlich in diesen Bereich. Außerdem plant das Unternehmen mit einer größeren Übernahme sein Cloud-Geschäft weiter auszubauen. Also ich würde sagen, trotz der neuen Herausforderungen durch den Handelskrieg von Trump kann sich Alphabet echt gut blicken lassen. Die Anleger sehen das genauso. Die Aktie stieg nachbörslich um 4,8%.
Und auch der Telekommunikationsriese T-Mobile US hat sich in die Bücher schauen lassen. Wie lief das letzte Quartal?
Auch eigentlich echt gut, Chelsea. Der Umsatz ist um rund 7% gestiegen, der Gewinn sogar um fast 30% im Vergleich zum Vorjahr und auch das operative Ergebnis ist um 8% gewachsen. Beim Kundenzuwachs lief es solide, aber nicht ganz wie erhofft. T-Mobile konnte zwar mehr neue Vertragskunden gewinnen als die Konkurrenz, blieb aber leicht hinter den eigenen Erwartungen zurück. Besonders stark war das Wachstum beim schnellen 5G-Internet für zu Hause. Trotz der guten Zahlen ist die Aktie nach den Ergebnissen aber um 5,5% gefallen. Vor allem deswegen, weil die Zahl der neuen Premium-Kunden nicht ganz so hoch war, wie erhofft. Insgesamt zeigt T-Mobile aber weiterhin starkes Wachstum und bleibt auch Marktführer beim Kundenzuwachs.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Al Pacino Anfang der 70er Jahre als Hausmeister jobben musste in dem New Yorker Gebäude, in dem er damals selbst eine Wohnung behauste. Ein kleines Loch sei das gewesen, erzählt er gerne in Interviews. Aber er war mit Anfang 30 ein Niemand als Schauspieler. Arm, nur voller Träume, wie viele junge Menschen in der großen Stadt. Keiner kannte ihn, bis er eine Hauptrolle ergattert hat in einem Film mit dem Titel Panic im Needle Park. Er spielt darin einen Junkie, der die Liebe zu einer jungen Frau findet, aber die große Romanze geht an den Drogen zugrunde. Der Film war kein Kassenschlager und trotzdem der Gamechanger. Francis Ford Coppola hatte den Film gesehen. Der Jungregisseur hat Al Pacino für seinen Mafia-Film Der Pate angeheuert. Die Rolle als aufstrebender Gangster Michael Corleone sagte ihm zu, da Al Pacinos Vorfahren aus der sizilianischen Stadt Corleone stammen. Mit dem Film wurde aus dem Nobody Al Pacino die Legende Al Pacino.
Mein Anwalt Tom Hagen, Senator Geary, er hat mit Ihrem Mr. Turnbull die ganze Sache arrangiert.
Ah ja, ich verstehe.
Nehmen Sie Platz.
Eigentlich hatte ich erwartet, dass wir unter vier Augen sprechen würden.
Ich vertraue diesen Männern auf Leben und Tod. Sie jetzt hinauszuschicken wäre eine Beleidigung.
Al Pacino wurde zur Instanz des Hollywood-Zirkus. Er hat oft die toughen Kerle mit dem stechenden Blick gespielt. Typen, die irgendwas im Schilde führen, denen man nicht trauen kann. Mafiosi oder einen halbseidenen Cop mit Kokainproblem, der den Gangster Robert De Niro zur Strecke bringen will, wie in Heat.
Wissen Sie, ich ziehe öfter Gangs aus dem Verkehr. Leute, die nur Scheiße bauen, damit sie wieder rein dürfen. Sind Sie so einer?
Da müssen Sie aber ein paar Blödmänner erwischt haben.
Ich krieg sie alle.
Gehe ich vielleicht mit einer Schrotflinte in Schnapsläden? Habe ich eine Tätowierung auf dem Rücken, macht mich fertig?
Nein, allerdings nicht.
Na also.
Anfang der 90er hat er dann einen Ausflug ins romantische Fach gemacht. In der New Yorker Alltagskomödie Frankie and Johnny spielt er einen Koch, der sich in die hübsche Kellnerin verliebt, gespielt von Michelle Pfeiffer.
Wir waren doch schon ein paar, bevor wir uns kannten. Frankie und Johnny, genau wie in dem Song.
Haben die sich nicht gegenseitig umgebracht?
Sie hat ihn umgebracht, aber das lasse ich nicht zu.
Es gab auch Filme, die er nicht gemacht hat. Die Hauptrolle in Pretty Woman lehnte er ab, die ging dann an Richard Gere. Auch den Machern von Apocalypse Now gab er einen Korb. Heute wird diese lebende Legende Al Pacino 85 Jahre alt. 9-mal wurde er für den Oscar nominiert. 1-mal hat er ihn gewonnen. Er hat 4 Kinder. Das kleinste ist 2 Jahre alt. Verheiratet war er nie. Er dreht weiter Filme. Was soll er auch sonst tun? Er ist schließlich das, wovon er damals immer geträumt hat, als junger, mittelloser Hausmeister. Irgendwo in New York.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass man heutzutage nur schwer zur Ruhe kommen kann. Es klingelt das Telefon. Es gibt eine Mail zu beantworten.
Papa.
Die Kinder brauchen was. Noch eine Mail. Und ein Text kommt rein. Der Timer für die Wäsche ist um.
Papa!
Die Sehnsucht wächst nach Ruhe, nach Möglichkeiten, das Tempo zu drosseln, nach Zeit zum Runterfahren. Daher gibt es den Trend zur Achtsamkeit, Atemübungen, Yoga, Meditation. Und in Schweden heißt der neue Mindfulness-Trend Slow TV. Statt Filme oder Serien gibt es rund um die Uhr eine Live-Sendung aus der schwedischen Natur. Und der Star dieser Show ist der Elch. Dieses Programm zieht Millionen von Zuschauern an. 33 Kameras und eine Drohne sind in der Wildnis Schwedens installiert und überwachen die Natur. Sie laufen konstant. Nicht nur die Elche werden gefilmt, sondern viele Tiere, von Bibern und Füchsen bis hin zu Vögeln aller Art. Ziel ist aber, die Elche bei ihren Waldwanderungen zu erwischen, am besten im Frühling, wenn sie die Flüsse überqueren, um ihren Sommerweiden zu erreichen. In der Sendung gibt es ein paar Minuten lang eine Szene aus dem weiten, moosbedeckten Wald, wo das sanfte Rauschen der Baumkronen im Wind und das Zwitschern der Vögel die einzig hörbaren Geräusche sind. Wenn kein Elch gesichtet wird, wechselt die Kamera zu einer anderen Landschaft, zu einem stillen See, dessen glattes Wasser die Reflexion der umliegenden Berge und der bewaldeten Ufer zeigt. Kein Elch in Sicht, also nochmal Kamerawechsel und so geht es weiter, bis die Elche ihren großen Auftritt haben. An manchen Tagen verstecken sich die Elche so gut, dass sie gar nicht zu sehen sind. Doch darin liegt auch der Reiz, eine spannende Art der Entspannung. Langsamkeit liegt im Trend. Die Gehetztheit ermüdet nur und macht stumpf. Das hat auch die Autorin Elif Shafak erkannt und bei der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr betont.
As we scroll up and down our social media feeds, more out of habits than out of anything else, we have no time to process. We have no time to absorb and we have no time to feel what we see.
Mit der Flut an Informationen, die man durch das meist sinnloses Scrolling aufnehmen muss, wird man nicht reicher, sondern nur noch mehr überfordert. Daher Shafaks Plädoyer für das Langsame, denn der Mensch braucht Zeit, um zu verarbeiten, zu absorbieren, zu spüren. Schwedisches Elch-TV ist also genau das, was wir brauchen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in diesen neuen Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.